ARD. Diese Podcast-Folge beinhaltet Schilderungen von Kindesmisshandlung. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, ist es vollkommen okay, diese Podcast-Folge zu überspringen. Passt auf euch auf.
Die beiden Fenster des Kinderzimmers sind mit dunkler Folie abgeklebt. Im Raum ist es kalt. Der Teppichbelag ist zerrupft. Und bis in 1 Meter Höhe sind auch Teile des Wandputzes offenbar mit Händen abgekratzt worden. Auf dem heruntergekommenen Bett im Schlafzimmer der Eltern liegt ein kleines Mädchen, abgemagert bis auf die Knochen. Das Kind ist tot.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Ja, für euch geht's in den Brieger Weg. Brieger Weg nach Jenfeld. Dort ist ein Kind verstorben. Die Feuerwehr meldet eine Ellsache. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 6.56 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Mein Name ist Marek Erhardt, ich bin Schauspieler und Ehrenkommissar. Mir gegenüber steht Hamburgs Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer. Ralf, wir sprechen heute über einen erschütternden Fall von Kindesmisshandlung und schließlich Mord. Der Fall sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Wir sprechen über den Fall der 7 Jahre alten Jessica aus Hamburg, deren Existenz von ihren Eltern geheim gehalten wird. Sie sperren nämlich ihre Tochter regelrecht weg, bis sie schließlich qualvoll verhungert. Wir blicken auf eine belastende Polizeiarbeit und auf die Erklärungsversuche für solch eine Grausamkeit und wir schildern auch, was bei den Behörden schiefging und was aus diesem Fall resultierte.
Es ist der 1. März 2005, ein Dienstag, kurz vor 7 Uhr morgens. Eine Uhrzeit, zu der die meisten Kinder aufstehen, um sich für die Schule fertig zu machen. Es sind noch 2 Wochen bis zu den Frühjahrsferien. Beim Feuerwehrnotruf meldet sich der Vater der 7-jährigen Jessica. Er teilt dem Notruf mit, dass seine Tochter in der Nacht, und er sagt es genau so, entschlafen ist. Ein Notarzt und sein Team eilen nach Hamburg-Jenfeld.
Hamburg-Jenfeld, das ist ein Stadtteil, der immer wieder als sozialer Brennpunkt von sich reden macht. Sie finden Jessica bereits verstorben und mit beginnender Leichenstarre vor. Was für ein furchtbarer Moment für die Beamten. Aber sie müssen ihren Job machen und jetzt sofort in die Ermittlungen einsteigen. Eine der ersten wichtigen Fragen ist natürlich, wie lange ist das Kind wohl schon tot? Ralf, wie lange dauert es, bis die Leichenstarre einsetzt?
Ja, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Es kann 2 bis 4 Stunden dauern. Also man kann wohl sagen, dass das Kind in der Nacht gestorben ist, wahrscheinlich sogar nach Mitternacht. Also noch nicht allzu lange verstorben war in dem Moment, als die Kräfte eintrafen. Jessica liegt auf einem Handtuch auf dem Bett im elterlichen Schlafzimmer, bekleidet mit einer Latzhose und einem Oberteil. Die Latzhose ist mit Kabelbindern zugezurrt. Auch ihr zerrissener Body ist im Schritt mit scharfrandigen Kunststoffbändern zusammengeknotet. Das 7-jährige Mädchen ist stark abgemagert. Später stellt sich heraus, sie wiegt zum Todeszeitpunkt gerade mal 9,6 Kilogramm.
Eine 7-Jährige, die nur 9,6 Kilogramm wiegt. Ich meine, das Normalgewicht bei Mädchen dieses Alters liegt zwischen 18 und 30 Kilo. Jessica wiegt mit ihren 7 Jahren nicht einmal so viel wie eine 2-Jährige.
Ja, ich mag mir das gar nicht vorstellen für die Kräfte vor Ort, dieser Anblick. Aber ich denke, es ist dann auch so gekommen, dass die Feuerwehrkräfte sofort die Polizei hinzugezogen haben. Es ist natürlich üblich bei solchen Fällen, weil man beim Anruf schon das Gefühl hat, das könnte ein Polizeisachverhalt sein. Und bei den Kollegen vor Ort schrillen sofort alle Alarmglocken. Das katastrophale Äußere des verstorbenen Kindes und der verwahrloste Zustand der Wohnung, insbesondere Jessicas Kinderzimmer, lassen Schlimmstes befürchten. So übernimmt dann auch sofort die Hamburger Mordkommission den Fall, noch am selben Morgen des 1. März.
Jessica lebte zusammen mit ihren Eltern in einem Mehrfamilienhaus, in einem Hochhaus im 7. Stock, in einer 2,5-Zimmer-Wohnung. Und Jessicas Zimmer ist offenbar zu einer Art dunklem und kalten Verlies umfunktioniert worden. Wie sah es darin aus, Ralf?
Marek, die beiden Zimmerfenster, es waren also 2 Fenster in ihrem Zimmer, waren mit Folie abgeklebt. Es handelte sich um eine dunkle, um eine schwarze Folie. Man konnte also das Zimmer total verdunkeln. Eines der Fenster ist im Rahmen, mit einer Holzschraube verschraubt, damit es nicht geöffnet werden kann. Das danebenliegende Fenster ist zwar geöffnet, das geöffnete Fenster hat aber ebenfalls ein Loch und eine Schraube, um es festschrauben zu können. Der Heizkörper ist auf Stufe 1 gestellt. Der Thermostat ist mit einem Kabelbinder fixiert, sodass es im Zimmer für die Jahreszeit viel zu kühl ist. Dementsprechend hat sich an der Decke und den Wänden bereits Schimmel gebildet. Der ehemals blaue Teppichbelag des Zimmers ist zerpflückt. Überall auf dem Boden finden sich Filzkrümel. Und bis in einen Meter Höhe sind auch Teile des Wandputzes abgekratzt worden. Und das ganz offenbar mit bloßen Händen. Altersgerechtes Spielzeug oder Kuscheltiere sind in diesem Raum nicht zu finden. Im Etagenbett des Kinderzimmers ist das untere Bett stark beschädigt. Dort hat Jessica geschlafen. Es fehlt jeglicher Matratzenbezug und Füllstoff. Im Türschloss ihres Zimmers steckt der Schlüssel von außen. Und er ist, Achtung, mit einem Gummiband befestigt. Also eine Sicherung gegen Herabfallen und mutmaßlich dagegen, dass sie selber das Zimmer öffnen kann. So saß Jessica also in ihrem ungeheizten, dunklen Zimmer im Prinzip wie eine Gefangene fest. Durch die mit dunkler Folie beklebten Fenster hatte man von außen keinerlei Einblick in das Zimmer. Die Lampe an der Zimmerdecke ist defekt und nicht funktionsfähig. Den Ermittlern fällt auch auf, dass der Lichtschalter an der Tür manipuliert worden ist.
Inwiefern ist der Lichtschalter manipuliert worden und weiß man von wem? Von den Eltern?
Naja, es fehlt die Verkleidung des Schalters. Also wie der Kunststoffteil der Schaltwippe, also An-Aus-Wippe, ist nicht mehr vorhanden. Aus dem Schalter ragt ein unisolierter Kupferdraht heraus. Der ist etwa 16,5 cm lang. Der Draht gehört da nicht hin. Und das Interessanteste, er steht unter Stromspannung. Auf dem Fußboden unter dem manipulierten Lichtschalter ist der Teppich entfernt. Wohl absichtlich, denn im Fall eines Stromschlages würde der schiere Estrich unter den Füßen den Strom besser leiten.
Mein Gott, also bewusst, um das Kind davon abzuhalten, das Licht an- oder auszumachen. Oder um einen möglicherweise tödlichen Unfall zu provozieren und ja, das Kind loszuwerden?
Genau, Marek, diese Fragen stellen sich auch die Ermittler. Die Ermittlungen ergeben, dass vermutlich Jessicas Vater den Lichtschalter zur Stromfalle umgebaut hat. Er hatte wohl die Hoffnung, dass das kleine Mädchen bei einer Berührung mit dem Draht sterben würde. In seiner Vernehmung bestreitet er das. Er behauptet sogar, dass Jessica die Verkleidung des Lichtschalters abgerissen habe. Ein Gutachter kann dies jedoch widerlegen. Er hat den Schalter genauestens untersucht. Jessicas Eltern werden direkt an Ort und Stelle, also am selben Tag, am 1. März 2005, von der Mordkommission vorläufig festgenommen. Und der Leichnam der 7-Jährigen kommt zur Obduktion in die Gerichtsmedizin.
Die zeitnah durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung von Jessicas Leichnam ergibt, dass das Mädchen nicht an einem Stromschlag, sondern an den Folgen seiner langfristigen Unterernährung gestorben ist. Also sie hatte dadurch eine ganze Reihe hierdurch bedingter Beschwerden, die wir aber aus Rücksicht natürlich jetzt nicht alle aufzählen werden. Ihr Leid wollen wir trotzdem deutlich machen. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann seid so lieb und springt jetzt bitte ins nächste Kapitel. Ralf, was war am Ende todesursächlich?
Das Mädchen hat zum Zeitpunkt ihres Todes eine Körpergröße von 105 cm und praktisch keine Muskelmasse mehr. In ihrem Magen-Darm-Trakt befinden sich Reste von eigenen Haaren sowie Teppichreste. Das Mädchen hat sich erbrochen und war an dem Erbrochenen erstickt, weil es zu schwach war, die Atemwege wieder frei zu bekommen. Der festgestellte Todeszeitpunkt ist die Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2005.
Kann man das sagen? Wie viel hat Jessica davon noch mitbekommen?
Also der Rechtsmediziner Dr. Zokos, der den Leichnam obduziert hat, hat die Einschätzung abgegeben, dass das Mädchen zuletzt nur noch vor sich hingedämmert haben dürfte und von daher in der letzten Phase nicht mehr viel mitbekommen hat. Aber sie muss neben verschiedenen Qualen, insbesondere durch den Darmverschluss, eine ganze Zeit lang unermessliche Schmerzen gehabt haben.
Ralf, wir sind beide Väter, für uns, für euch sicherlich auch, schwer ertragbar und unvorstellbar. Wie kann man seinen und auch anderen Kindern derartiges Leid antun? Ich meine, man fragt sich also, was sind das für Menschen, die ihre Tochter einsperren und verhungern lassen?
Ich habe keine Ahnung, Marek, wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt keinen Ansatz dafür, das irgendwie zu verstehen. Ich habe damals den Fall als Pressesprecher erlebt und ich muss sagen, es fiel mir damals schon schwer, der Öffentlichkeit zu dem Fall zu berichten, über die Ermittlungsstände zu berichten, über die Obduktion zu berichten. Es war für alle schwer, aber ich glaube, besonders schwer war es für die Menschen, die besonders nah an Jessica dran gewesen sind, die den Leichnam gesehen haben, die damit zu tun hatten, den Tatort zu rekonstruieren bzw. nachzuzeichnen. Dazu gehören natürlich die Ermittler der Mordkommission, aber natürlich auch die Feuerwehr und die an der Obduktion beteiligten Menschen. Lass uns zu den Eltern nochmal was sagen. Jessicas Mutter Marlies S. ist zur Tatzeit 35 Jahre alt. Jessicas Vater Burkhard M. ist 49 Jahre. Marlies S. hatte selbst eine schwierige Kindheit. Sie lernte ihren eigenen Vater nie kennen und lebte zunächst bei ihrer alkoholkranken Mutter. Sie wurde bereits als Kind sexuell belästigt von Freunden der Mutter und selbst von ihrem eigenen Onkel. Mit 13 Jahren zog sie zu ihrer Tante und fing später eine Friseurausbildung an, die sie doch nie abgeschlossen hat. Mit 21 bekam Marlies S. ihren ersten Sohn und heiratete. Der Sohn wies bereits Entwicklungsstörungen auf und wurde ihrer Tante dauerhaft übergeben. In den folgenden Jahren bekam sie noch zwei weitere Kinder. Das Sorgerecht für diese Kinder wurde ihrem ersten Ehemann zugesprochen. Sie hatten sich scheiden lassen. Das Jugendamt hatte dem Familiengericht dargelegt, dass Marlies S. mit der Erziehung der Kinder überfordert sei. 1996 lernte Marlies dann Burkhard kennen. Sie wollten kein Kind. Aber im August 1997 wurde die gemeinsame Tochter Jessica geboren. Im Jahr 2000 zogen Marlies und Burkhard mit Jessica in die 2,5-Zimmer-Wohnung in der anonymen Hochhaussiedlung in Hamburg-Jenfeld.
Sowohl Jessicas Mutter als auch ihr Vater befinden sich seit der Tatentdeckung, also seit dem 1. März 2005 in Untersuchungshaft und werden dort von der Kriminalpolizei vernommen und beide sagen tatsächlich aus.
Marc, wie folgt: Die Mutter schildert ihre eigene schwere Jugend mit dem Erleben von Gewalt, Verwahrlosung und auch Missbrauch. Jessica sei jedoch von ihnen, den Eltern, so sagt sie, immer gepflegt und gefüttert worden. Der Vater Burkhard gibt an, sich seit Dezember 2004, also circa 3 Monate vor Jessicas Tod, nicht mehr um das Mädchen gekümmert zu haben. Jessica, so sagt er, habe ihn abgelehnt. Er habe sie Ende 2004 oder Anfang 2005 letztmalig lebend gesehen. Letztendlich zeigen die Aussagen der Eltern eine Stumpfheit und eine bizarre Wirklichkeitsverdrängung.
Im Zuge der Ermittlungen führt die Hamburger Mordkommission umfangreiche Befragungen von Anwohnern und Nachbarn, sowohl im Wohnhaus im Brieger Weg in Jenfeld als auch im Bekanntenkreis von Jessicas Eltern durch. Ralf, wie konnte Jessicas Martyrium über einen Zeitraum von einigen Jahren so unentdeckt bleiben? Ist es das Phänomen, dass die Leute immer nicht nach rechts und links schauen, sondern sich eigentlich immer nur um ihr eigenes Leben kümmern, oder hatten die eigentlich gar keine Möglichkeit?
Ich glaube, es kommen zwei Komponenten zusammen, das Verhalten der Eltern und sicherlich auch, dass Menschen nicht mehr so aufeinander schauen und vielleicht auch aufpassen. Bei den Befragungen, Marek, der Mordkommission kommt jedenfalls heraus, dass Jessicas Eltern die Existenz ihrer Tochter geheim hielten. Ihr soziales Umfeld hatte keine Ahnung davon, dass es Jessica gab. Und auch für die Behörden haben die Eltern jegliche Kontaktaufnahme mit ihrer Tochter unterbunden.
Im Haus wusste keiner, dass Jessica überhaupt existiert.
Ja, sie hat das Haus nie verlassen und war nie zum Spielen draußen. Und offensichtlich ist auch niemand in der Wohnung gewesen. Oder wenn jemand in der Wohnung war, hat man Jessica in dem dunklen Verlies eingesperrt, sodass niemand davon etwas mitbekommen hat.
Und die Lage der Wohnung in einer anonymen Hochhaussiedlung hat dies natürlich begünstigt.
Das ist mit Sicherheit so, dass da man auch nicht so aufeinander schaut in so einer Siedlung mit so vielen Wohnungen. Eine Bekannte hatte Jessicas Mutter einmal getroffen, als diese Windeln kaufte, und hat sie angesprochen und sich erkundigt, können die Kinder nicht mal zusammen spielen, können wir uns nicht mal zusammen treffen? Marlies S. lehnte das jeweils ab mit der Begründung, dass Jessica den ganzen Tag bei einer Tagesmutter sei und deswegen das ja leider nicht ginge. Jessicas Mutter hatte zwischendurch mal einen Geliebten, auch das ist interessant, der drängte nämlich darauf, Jessica kennenzulernen. Er fragte immer wieder nach und wurde immer wieder hingehalten, und zwar so lange, bis die Mutter dann die Beziehung zu ihm abgebrochen hat.
Gut, vor Freunden, Nachbarn, Bekannten ist das vielleicht möglich, aber du hast ja auch die Behörden erwähnt. Das macht mich schon ziemlich nachdenklich. Die wussten von Jessicas Existenz und Jessica wurde bereits am 1. August 2004, also mehrere Monate vor ihrem Tod,
schulpflichtig. Hat sich denn diesbezüglich niemand bei den Eltern gemeldet? Ich meine, wir haben ja Schulpflicht in Deutschland.
Ja, das Traurige ist, dass die zuständige Grundschule in der Oppelner Straße nur einen Steinwurf von ihrem Wohnhaus entfernt lag. Der Leiter dieser Schule hatte Jessicas Eltern bereits im Dezember 2003 angeschrieben. Er forderte sie auf, Jessica dort anzumelden. Die Eltern reagierten jedoch nicht, ebenso wenig auf zwei weitere Briefe des Schulleiters im März 2004, also ein Jahr vor Jessicas Tod. Der Schulleiter meldete dann den Sachverhalt der Hamburger Schulbehörde. Dort ist zuständig die Stelle Rebus, die regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle. Rebus hat dann auch versucht, die Eltern zu kontaktieren, aber auch Rebus gelang das nicht. Letztlich verhängte die Schulbehörde dann ein Bußgeld gegen die Eltern. Auch diese Bußgeldforderung sowie zwei folgende Mahnungen verliefen ohne jegliche Resonanz. Weitere Bemühungen unternahm Rebus dann nicht. Sie informierten auch nicht das Jugendamt. Man dachte wohl, fälschlicherweise, dass die Familie weggezogen sei. Letztendlich kann man zu dem Schluss kommen, dass in diesem tragischen Fall die damaligen Gesetzeslücken zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie strukturelle Unzulänglichkeiten und auch Fehleinschätzungen seitens der Behörden auf die absolute Ignoranz der Eltern traf. Diese skandalöse Kombination hatte für die kleine Jessica fatale Folgen. Nun müssen sich ihre Eltern vor Gericht verantworten.
Im August 2005, also fast 4 Monate nach Jessicas Tod, beginnt vor dem Landgericht Hamburg der Strafprozess gegen Jessicas Eltern.
Ja, die von der Staatsanwaltschaft Hamburg erhobene Anklage lautet auf Misshandlung einer Schutzbefohlenen in Verbindung mit Mord durch Unterlassung. Lass mich das kurz erklären, Marek. Du kannst durch ein Unterlassen genauso wie ein Mörder bestraft werden, wenn du eine Tat begehst. Das heißt, jemanden aktiv umzubringen ist genauso bestraft wie das Unterlassen, wenn du ein Garant bist. Und die Eltern sind als Garanten zu sehen für das Leben der kleinen Jessica. Sie müssen alles tun, um ihr Wohlergehen zu behalten, um ihr Wohlergehen zu begleiten. Und wenn sie das nicht tun, wie in diesem Fall, dann wäre das Unterlassen auch zu bewerten wie eine Tätigkeit, wie ein Tun eines Mordes. Die Staatsanwaltschaft sieht dazu das besondere Mordmerkmal der Grausamkeit. Der angeklagte Vater schweigt vor Gericht. Die Mutter sagt aus. Sie räumt ein, Jessica vernachlässigt zu haben. Sie habe schon seit Jahren nicht mehr mit ihr draußen gespielt. Und trotz der Entwicklungsprobleme ihrer Tochter, sagt sie, habe sie es nicht geschafft, sich an einen Arzt oder an irgendeine Hilfestelle zu wenden. Das Mädchen konnte laut Mutter nicht allein essen und musste gefüttert werden. Etwa 6 Wochen vor ihrem Tod hat Jessica nach Angaben der Mutter nicht mehr richtig gegessen. Auch das Trinken habe sie verweigert. Jessica war im August 2004 schulpflichtig geworden. Weil es angeblich mit Jessicas Sprache immer schlimmer geworden sei, habe die Mutter sie nicht zur Grundschule angemeldet.
Beide angeklagten Eltern werden von Psychiatern begutachtet. Was stellen die fest?
Also dem Gutachten nach soll der angeklagte Vater unter keiner psychiatrischen Erkrankung leiden. Burkhard M. sei jedoch gefühlsarm, bedingt durch seinen jahrelangen Alkoholmissbrauch. Über die Mutter wird im Gutachten angegeben, dass auch bei ihr keine seelische Abartigkeit festgestellt werden kann. Entscheidend für die Tat seien Streitereien zwischen den Eltern untereinander gewesen. Der Vater trinkt und leidet an Leberzirrhose. Aufgrund seiner Gleichgültigkeit soll die Mutter es nicht mehr eingesehen haben, alleine für die Versorgung von Jessica verantwortlich zu sein. Die Vernachlässigung ihrer Tochter wird im Gutachten als eine Art Verteidigungsmaßnahme der Mutter gegen den Vater bezeichnet.
Bevor wir gleich zum Urteil kommen, auch das ist ja relativ häufig, dass sich gerade die Täter immer wieder als Opfer darstellen. Das ist in dem Fall wahrscheinlich auch so, ne?
Ja, aber wenn man sich das überlegt, diese simple, wenn du nicht, dann mache ich auch nicht, das für so eine grausame Tat als Begründung, das ist, finde ich, auch äußerst schwer nachzuvollziehen, geschweige denn zu ertragen.
Kommen wir zum Gerichtsurteil.
Das Gerichtsurteil gegen die beiden Angeklagten erging im November 2005. Marlies S. und Burkhard M. wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen wegen Mordes verurteilt. Auch das Gericht erkannte auf das Mordmerkmal der Grausamkeit. Hier ein Auszug aus dem Urteil. Nach Auffassung des Gerichts ist Jessicas Entwicklung zunächst normal verlaufen. Als die Familie mit der 3-jährigen Jessica nach Jenfeld umzog, ist es zu einem Bruch gekommen. Das bis dahin halbwegs intakte Umfeld ist verloren gegangen und für Jessica hat schleichend ein Martyrium begonnen. Weiterhin stellt das Gericht fest, dass die in der Wohnung gehaltene Katze wesentlich besser behandelt worden sei als die Tochter Jessica. Während die Katze ausreichend Futter bekam und sich überall in der Wohnung frei bewegen konnte, umherlaufen konnte, wurde Jessica in einem modrigen Zimmer eingesperrt. Beide Eltern hätten gewusst, dass ihre Tochter sterben würde. Sie haben also den Tod billigend in Kauf genommen. Durch den Hunger hätten die Angeklagten Jessica grausam zu Tode gebracht.
Ein wirklich unvorstellbarer Fall, Ralf. Und man versteht einfach überhaupt nicht, wie Menschen, besonders Eltern, so etwas tun können. Wie kann es so weit kommen, dass eine Mutter ihr Kind nicht nur aufgibt, sondern ja quasi auch wissentlich verhungern lässt? Ich meine, ein Kind, was du 9 Monate in dir getragen hast. Gibt es da irgendeinen Ansatz der Fachleute, das zu verstehen? Ich wüsste keinen.
Gut, du sagst Fachleute, das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, denn ich glaube, mir geht es wie vielen anderen auch, die dazu überhaupt keine Idee haben und keinen Ansatz haben, sich das erklären zu können. Aber die Psychiater beschreiben eben die beiden Eltern und daraus lässt sich sicherlich einiges ableiten. Jessicas Mutter, so heißt es, habe durch ihre eigene schlimme Kindheit eine extreme Störung. Sie habe Kinder als Feinde wahrgenommen. Um für sich selbst Freiräume zu schaffen, wehrte sie diese Feinde ab. Der Vater war gefühlsmäßig verarmt und fatalistisch. Er habe genau gewusst, was sich innerhalb der Familie abspielte. Er habe gewusst, wie es seiner Tochter tatsächlich ging, dies aber hinter der Fassade eines intakten Familienlebens zu verschleiern versucht. Mit dem Anbringen der Stromfalle in Jessicas Verlies hätten die Eltern gemeinschaftlich den Tod ihrer Tochter herbeiführen wollen. Nach Überzeugung des Gerichts handelten die Eltern aus gefühlloser, mitleidloser und böswilliger Gesinnung. Sie hätten ihr eigenes Leben führen wollen, in Kneipen, bei Bekannten oder beim Dartspielen. Während der Vater Burkhard M. das Urteil lebenslänglich annimmt, geht der Verteidiger der Mutter, Marlies S., in Revision. Letztlich jedoch ohne Erfolg. Im Oktober 2006 bestätigt der Bundesgerichtshof das Urteil lebenslänglich für Burkhard M. und Marlies S.
Ralf, mit dem Urteil wurde die Akte Jessica geschlossen. In der nachfolgenden Zeit löste der Fall in den Medien eine Debatte über den Umgang mit von Vernachlässigung und Misshandlung bedrohten Kindern aus. Auch die Rolle der Jugendämter war ganz, ganz klar im Visier. Damals spielte die Frage eine Rolle, ob der Schutzbereich einer Familie bzw. die Rechte von Eltern beschnitten werden sollten, also zugunsten von mehr staatlicher Kontrolle. Die Frage also, welche Stellung dem Staat insgesamt zukommt bei der Erziehung von Kindern, das wurde gerade auch hier in Hamburg immer wieder intensiv diskutiert.
Ja, der damalige Bürgermeister Ole von Beust machte die politische Aufarbeitung des Falls Jessica zur Chefsache. Die hamburgische Bürgerschaft setzte einen Sonderausschuss vernachlässigte Kinder ein. Dort wurden Ärzte, Rechtsmediziner, Jugendamtsleiter gehört und weitere Experten. Unter anderem hat man ein Zentralregister für schulpflichtige Kinder eingeführt. Man hat mehr Personal eingestellt bei den allgemeinen sozialen Diensten. Man hat die Familienhilfe und Familienförderung erhöht um 85 Millionen Euro. Die Weiterbildung von Kräften der Sozialbehörde zu sogenannten Kinderschutzfachkräften wurde veranlasst. Es gab Vorsorgeuntersuchungen für Kindergartenkinder, also ein früherer Blick auf die Kinder war möglich. Und es wurde eine Kinderschutz-Hotline eingerichtet, damit eben aufmerksame Nachbarn, Freunde aus dem sozialen Umfeld von Familien die Chance gehabt haben, auch solche Fälle zu melden.
So, das Ganze ist in Hamburg passiert, aber auch auf Bundesebene wurde tatsächlich nachgeschärft.
Ja, am 1. Januar 2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Es enthält sowohl verbesserte Regelungen zum Kinderschutz als auch Eingriffsmöglichkeiten beim Verdacht auf Verletzung des Kinderschutzes. Es regelt unter anderem, wie Ärzte oder Lehrer, überhaupt Geheimnisträger bei der Gefährdung des Kindeswohls Informationen weitergeben dürfen oder sogar weitergeben müssen.
Es gibt ein Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche, das wir euch natürlich in den Shownotes der Folgebeschreibung verlinken werden. Spendenfinanziert ist das Ganze, gegründet 1995 in Berlin, hat mittlerweile wirklich viele Ableger in ganz Deutschland. seit kurz nach Jessicas Tod auch einen in Hamburg und wurde damals auch von dir und der Polizei mit unterstützt. Das ist nämlich die Arche Jenfeld.
Die kleine Jessica wurde ja im Frühjahr 2005 beigesetzt. Zuständig war die Gemeinde der Friedenskirche in Hamburg-Jenfeld mit Pfarrer Thies Hagge. Thies Hagge wollte nach diesem Fall einfach nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern er wollte etwas ändern. Er war richtigerweise der Meinung, dass Kinder in diesen sozialen Brennpunkten mehr Unterstützung, mehr Hilfe brauchen und wollte diese anbieten. Und deswegen gründete er nach dem Vorbild von Berlin die Arche Jenfeld. Den Kindern wird dort neben den Freizeitaktivitäten auch Schulhilfe oder Hausaufgabenhilfe jeden Tag angeboten. Es gibt jeden Tag ein warmes Mittagessen, auch ganz wichtig für sozial schwache Familien. Und es gibt zweimal wöchentlich ein Abendessen. Auch die Polizei Hamburg hat damals die Arche Jenfeld unterstützt. Und zwar haben wir ein Benefizspiel gegen die Profimannschaft des HSV ausgerichtet. Ich war ja damals Pressesprecher, war also ziemlich nah am Fall und war ehrlicherweise auch durch den Fall tief beeindruckt. Und nebenbei war ich Manager der Polizeiauswahl. Und mit dieser Idee bin ich dann auf den HSV zugegangen, bin bei Bernd Wehmeyer, dem Teammanager des HSV, sofort auf offene Ohren getroffen. Es gab auch von Renald Koch, dem Präsidenten von Norderstedt, Unterstützung. Da durften wir dann spielen, ohne große Kosten. Und ja, die Spenden, die wir während des Spiels gesammelt haben, konnten dann insgesamt in einem Scheck von 5.000 Euro an die Arche in Jenfeld übergeben werden. Und zwar damals an Karin Mioska, die als Botschafterin der Arche tätig ist, auch heute noch tätig ist. Und ja, so war es wenigstens ein kleines Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, beziehungsweise an dieser Stelle, an dieser wichtigen Stelle geholfen zu haben.
Der Fall Jessica hat eine ganze Menge verändert und trotz alledem sind wir immer noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich sein müssten in dieser Gesellschaft. Und gerade die Schwächsten unter uns, die Kinder, werden ganz häufig immer noch alleine gelassen. Und viele Eltern sind auch natürlich überfordert. Und da gibt es mittlerweile auch schon viele Hilfsangebote, auch Eltern zu helfen. Und trotzdem gibt es eben halt auch noch viele Eltern, die sich nicht trauen, dieses Hilfsangebot anzunehmen, weil es natürlich auch ganz viel mit Scham zu tun hat. Aber wir sollten es immer weiter thematisieren, damit kein Kind Angst haben muss um das eigene Leben und auch geschützt wird.
Ich glaube, es geht vielen so, dass dieser Fall tief schmerzt und ehrlicherweise, es gibt ja so ein Lied, jedes Kind braucht einen Engel und ich glaube, dieser Engel, den müssen wir als Gesellschaft bilden. Wir müssen daran arbeiten, wo immer wir können, dass Kindern ein Auge, ein Ohr geschenkt wird, dass wir auf sie aufpassen und dass wir alles tun, damit sie zufrieden, damit sie glücklich aufwachsen.
Über den Fall Jessica sprechen auch unsere NDR-Kolleginnen Anna Rüther und Gerichtsreporterin Elke Spanner in ihrem Podcast Gerichtssaal 237. Sie legen einen besonderen Fokus auf den Gerichtsprozess gegen Jessicas Eltern. Elke saß damals als Reporterin mit im Saal und schildert im Podcast ihre Eindrücke aus der Verhandlung. Eine wirklich spannende Perspektive auf diesen unfassbar tragischen Fall. Also hört euch die Folge 33 von Gerichtssaal 237 an. Den Link dorthin setzen wir euch in die Shownotes, also in die Folgebeschreibung. Puh, Ralf, worüber sprechen wir hier bei True Crime Hamburg in zwei Wochen?
In der nächsten Folge, Marek, sprechen wir über einen aktuellen Fall. Also einen Fall, in dem derzeit immer noch ermittelt wird. Es geht um einen brutalen Überfall in einem Auto in Hamburg-Wilhelmsburg. Eine Frau wartet am späten Abend des 31. Mai 2022 auf ihre Freundin. Doch plötzlich steigt ein Fremder ein. Er bekommt Einblicke in das Vorgehen bei Öffentlichkeitsfahndungen und hat selbst die Möglichkeit, Augen und Ohren offen zu halten.
Also abonniert uns unbedingt, dann verpasst ihr diese und andere spannende Folgen nicht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Übrigens unsere E-Mail-Adresse in der Folgenbeschreibung.
Ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Wir lieben euer Feedback.
Ja, und wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen wir uns auch darüber. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.